Letztlich geht es für mich im Storytelling doch darum, wenn ich eine Geschichte erzähle, die echt ist, die was mit mir zu tun hat, dann kann ich doch Dinge in Menschen berühren, die auf einer ganz anderen Ebene sind, als wir reden jetzt mal hier über ein paar Fakten. Also wir haben Team Spirit und der Kunde steht an erster Stelle. Man ist sich dafür keine Blödheit zu schade. Aber das hat ja alles überhaupt keinen Nutzen. Also das ist sozusagen, man braucht das in dem Moment, wo man das hinschreiben müsste, man doch eigentlich schon wissen, schwierig. Wenn ich was von mir erzähle, dann kommen diese Werte zum Vorschein. Wenn ich das mit dem Unternehmen verbinde, dann kommen auch die Werte vom Unternehmen oder der Gruppe verbinde zum Vorschein. Idealerweise klingen die zusammen. Und dadurch ergibt sich irgendwie so eine magische Verbindung zwischen Menschen.
Was ist gerade so dein Thema? Was ist dein nächstes Buch oder wo bist du gerade?
Mein Thema ist gerade das Fragen und das Zuhören. Also das gehört für mich zusammen, aber ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das organisiere und wie ich das in ein Buch übersetze. Ich hatte ursprünglich so eine Idee, das habe ich öfter bei Büchern. Ich kenne mich aber mittlerweile, ich weiß, dass die erste Idee nicht unbedingt die beste ist und habe dann noch einen Schritt zurück gemacht. Und im Moment bin ich gerade in einer sehr interessanten Phase. Ich führe Interviews mit Freunden, Bekannten, mit Experten in einem größeren Raum zu diesen Themen. Und das Thema Fragen kommt auch dazu. Also es sind so zwei Aspekte und jedes Gespräch kriegt so eine ganz eigene Richtung, einen ganz eigenen Geschmack so. Und es dauert ungefähr immer eine Stunde und da sammle ich gerade. Das heißt, ich bin eigentlich nicht in so einem Zustand, in dem ich ganz einfach erklären kann, wie läuft das, was mache ich, wie geht das, sondern eher so, ich bin jetzt absichtlich verwirrt im besten Sinne.
Ja, wie schön, ich liebe diese Recherchephase, ne? Wenn du dann so von einem aufs andere kommst und dann gerätst du manchmal irgendwo hin, wo du gar nicht sein wolltest oder denkst.
Absolut. Und dann nachher vielleicht, wenn ich 20, 30, 40 solche Gespräche geführt habe, das mal so durchzuschütteln und neu zu sortieren.
Sehr schön. Zuhören, das möchte ich dir jetzt in der nächsten Stunde. Mhm. Und kurz vorher habe ich aber noch einen kleinen Text vorbereitet, die Anmoderation.
Jetzt leg los.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität für Glaube und in der Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Storytelling-Experte Thomas Pitschak. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen Lilith.
Auf deiner Webseite schreibst du, mein Name ist Thomas Pitschak, Storytelling ist mein Leben. Und wie es bei dir selbst dazu kam, dass du so einen Satz schreibst, so zentral auf deine Seite, was das mit uns allen zu tun hat und wieso Geschichten heute und jetzt wichtig sind, darüber möchte ich mit dir in der kommenden Stunde sprechen. Zuerst bekommst du aber 7 persönliche Fragen, damit die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen können.
Gerne.
Hast du erkannt, dass ich Marshall ganz in der Anmoderation versteckt habe eigentlich?
Ja.
Hast du erkannt, ne? Das können wir gleich nochmal aufklären. Die Story of Self, of Us und of Now. Also, die erste Frage an dich ist, wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist?
Auf jeden Fall laut und liest nicht. Hat echte Schwierigkeiten, mit sich alleine zu sein. Also große Schwierigkeiten und sich auf andere einzustellen. Also extrovertiert quasi, äußerstes Ende, weiß ich nicht. So vielleicht, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Insofern, ja, so würde ich mich daran tasten.
Wofür sollte man dich loben?
Ja, vielleicht gar nicht so sehr loben. Ich glaube ja immer, mit jedem Lob verbindet sich irgendwie auch eine Degradierung, so eine komische, weil man sich ja als Lobender irgendwie auf so eine merkwürdige Position begibt. Und vielleicht nicht so sehr loben, sondern einfach irgendwie mitmachen, sich drauf einlassen oder so.
Welcher Ratschlag hat für dich nie seinen Wert verloren?
Ehemaliger Chefredakteur von mir war ein Gespräch, an dessen Ende sein Satz stand, gehen Sie Ihren Weg. Also im besten Sinne, gehen Sie Ihren Weg.
Ja, das ist schön. Welche Regeln möchtest du brechen?
Ja, alle, wenn es nötig ist, ne? Also ich glaube, ja, Regeln sind ja nur Vorschläge. So könnte man es machen, so hat es ganz gut funktioniert oder wir glauben, das hat einen Wert, weil muss ja nicht so sein.
Sehr schön, endlich sagt es mal jemand. Das spiele ich gleich meinem Mann vor, nachher. Der sagte mal, Regeln sind nichts für dich, was für andere. Ja, ich sehe das ganz genauso. Das sind Vorschläge und die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern. Ne? Deswegen müssen wir uns immer weiterentwickeln. Gab es in deiner Kindheit eine Geschichte, die du immer und immer wieder hören wolltest?
Vielleicht fangen wir so an. Meine Erinnerung ist gar nicht so toll, zumindest an meine frühe Kindheit. Aber ich kann mich erinnern, dass ich bestimmte Bücher immer, immer, immer wieder gelesen habe. Zum Beispiel gab es von meiner Oma Pipp und Struppi. Die hatte so eine ganze Sammlung. Ich weiß gar nicht, woher sie die hatte. Ich habe sie auch nie gefragt. Was passt denn an? Meine Oma hat das nie gelesen. Das habe ich immer wieder gelesen. Immer wieder diese Geschichten. Immer wieder Tim und Struppi. So. Und mein Vater hat uns immer diese Abenteuergeschichten vorgelesen. So Jack London und Karl May und sonst wie Sachen. Die konnte ich auch immer wieder hören. Die fand ich total klasse. Ich hatte das Gefühl, ich erlebte jedes Mal neu. Und so als dann Fernsehen eine größere Rolle spielte, ja, so alt bin ich jetzt schon. Also, da habe ich auch immer, es lag an ARD, ZDF an der Situation, nur zwei Sender und habe wesentlich auch immer die gleichen Filme und Serien geguckt. Und das konnte ich auch gut. Also, ich war sozusagen von Kindheit an an Wiederholung gewöhnt, ja. Und ich finde Wiederholung auch nie negativ. Also, bei Geschichten zumindest nicht.
Oft entdeckst du ja auch noch neue Sachen. Ne? Das geht mir zumindest so, dass ich da manchmal Sachen sehe oder lese, wo ich dachte, ah, da erinnere ich mich gar nicht dran. Also man merkt sich ja auch nur immer selektiv Dinge,
Das
finde
stimmt.
ich.
Also ich habe sogar Romane. Es gibt einige Romane, die ich mehrfach gelesen habe. Da ist es genau so. Ich mache dann immer so, ich male dann immer so Sachen an. Und dann stolper ich über, also sozusagen, dann begegne ich dem Thomas von, sagen wir mal, vor 20 Jahren, als ich das erste Mal gelesen habe. Und ja, guck mal, was hast du damals dazu gedacht? Das ist wie so eine Textspur am Rand. Und dann schreibe ich vielleicht noch eine neue dazu. Je nachdem. Oder aktuell höre ich gerade ein Buch, das ich in den 80ern gelesen habe. Das ist Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, der Roman. Der hat als Hörbuch, ich glaube, über 80 Stunden. Also es dauert natürlich ein bisschen, das zu hören. Und ich habe jetzt, mir fehlen, glaube ich, noch 20 Stunden. Und das ist toll. Also ich habe es quasi das erste Mal gelesen, ich alleine mit dem Buch. Und jetzt fahre ich Auto oder gehe spazieren oder so und höre nebenbei dieses hervorragend gesprochene Buch, auch vom österreichischen Schauspieler, glaube ich, ganz, ganz toll. Und ja, also insofern, es gibt schon Sachen, die kann ich wieder und wieder hören. Ich könnte auch Kapitel daraus, mache ich auch, die höre ich mir dann zwei, dreimal an, sogar, weil ich die so toll finde. Jetzt, wo du mich so fragst, vielleicht ist die Wiederholung für mich was ganz, ganz Spannendes. Nicht nur in der Kindheit. Weil es ja eigentlich gar keine richtige Wiederholung ist, sondern im Grunde mehr wie so ein Wiederentdecken.
Ich kämpfe mich gerade ein bisschen durch Robert Musil. Ich bin noch nicht richtig reingekommen, weil ich beziehe nämlich deinen Newsletter, kann ich an dieser Stelle sagen. Strategisches-storytelling.de ist deine Website. Und Thomas macht einen super Newsletter, den Claudius und ich auch neulich in einem Podcast empfohlen haben. Deswegen abonniert den doch gerne. Man bekommt super Buchtipps auch. Manchmal ein bisschen harte. Also wie gesagt, der Mann ohne Eigenschaften. Ich bin noch nicht ganz reingekommen, aber ich arbeite noch dran.
Danke. Danke für die Empfehlung auf jeden Fall.
Die sechste Frage: Was willst du dir endlich verzeihen können?
Vielleicht würde ich, es ist mir wichtig, irgendwie mit diesem Verzeihen aufzuhören, aus diesem Modell rauszukommen, dass man sich etwas verzeihen muss. Mir verzeihen, dass ich überhaupt versuche, mir zu verzeihen oder anderen zu verzeihen oder irgendwie dieses ganze Konzept vielleicht ein bisschen hinter mir lassen.
Das Konzept von Schuld. Ja. Fällt es dir leichter, dich an schöne oder schmerzhafte Momente in deinem Leben zu erinnern? Und was sagt das über dich?
Ich kann mich an beide gut erinnern. Ich weiß nicht, was das über mich sagt. Aber ich kann mich erschreckend gut wirklich an schmerzhafte Momente erinnern. Das ist wirklich so, die brennen sich ein. Aber ich glaube, die sind allenfalls ein klein bisschen stärker als die schönen. Ich wüsste es gar nicht zu sagen.
Also gut, von der Evolution wissen wir ja auch, ist ja eigentlich auch schlau, dass wir uns an die schmerzhaften Sachen erinnern, weil es soll uns ja eigentlich vor Wiederholung schützen, ne?
Ah, wieder haben sie wieder bei der Wiederholung, genau. Stimmt.
Das waren deine 7 Fragen schon. Und jetzt
Okay.
kommen wir zum Storytelling und vielleicht auch kommen wir noch ein bisschen mal gucken zum Sprechen. Du hast mehrere Sachbücher geschrieben, du schreibst auch Romane. Du warst 20 Jahre lang in einem Verlag und warst auch Chefredakteur von Chip. Also du hast als Journalist gearbeitet und du arbeitest heute auch als Consultant und machst so Leadership-Trainings auch und sowas, ne? Und du machst auch Workshops. Also ihr könnt euch mal bei Thomas auf der Website umschauen, dass alles, was du machst, steht da ungefähr drauf. Gibt es wenn es jetzt um deine Bücher geht, gibt es da einen fiktiven Charakter, der dein eigenes Erzählen beeinflusst hat? Und wenn ja, vielleicht welcher?
Die Sachbücher, würde ich mal sagen, haben ja in dem Sinne keine fiktiven Charaktere. Also insofern würde ich das auf die Romane beziehen. Und bei den Romanen wiederum würde ich sagen, beeinflusst mich jeder Charakter. Je neuer die Romane, desto mehr, weil ich denen immer mehr Freiheit gegeben habe. Am Anfang hatte ich so die Idee, man müsste so einen Roman mal durchdenken, bevor man ihn aufschreibt und so. Das habe ich dann aber relativ schnell fallen lassen, das Konzept. Also so durchdenken schon, aber nur so Eckpunkte und denen dann immer mehr Freiheit gegeben. Und insofern neigen die dazu, mich zu überraschen. Und man könnte sagen, auf so eine Art schreiben sich die Texte selber, weil eben diese Freiheit da ist. Und das wirkt schon sehr, sehr stark auf mich zurück. Ja. Oh, was ist das denn? Aber das ist so ein allgemeines Phänomen, weißt du, es ist nicht auf irgendeine bestimmte Figur bezogen, sondern das betrifft jede. Weil meine Romane sind ja häufiger so, dass sie so ein bisschen wie Kammerspiele sind, wenige Figuren, die in relativ knapper Zeit, die in einer bestimmten Situation sind, die für alle mehr oder weniger Stress bedeutet. Und wenn eine Figur sozusagen etwas macht oder irgendwie aus der Reihe tanzt oder so, dann betrifft das alle. Und insofern gibt es immer so Reaktionen. Jede reagiert auf die andere. Das Schöne daran ist eigentlich, dass ich das zulasse, dass das so ist, dieses Phänomen. Weil ich kenne einige, die erlauben das den Figuren nicht, den fiktiven Charakteren.
Dass sie sie
Die sind da eher
überraschen.
so, ja, so, dass sie sie überraschen oder dass sie irgendwie so, hoppla, was ist denn jetzt los? Dieses Phänomen finden die nicht so gut, sondern die wollen mehr so Herr des Geschehens irgendwie sein und die dann immer wieder irgendwie zurückpfeifen.
Das ist interessant, ne? Welche Hybris eigentlich, Kontrolle über das Leben haben zu wollen.
Ja, du, gibt ja solche Menschen.
Über das Eigenleben. Ob das wohl beim luziden Träumen passiert, wenn man das versucht zu kontrollieren. Die Control-Freaks unter den Träumern. In diesem Podcast geht es um Social Media auch und es geht um die Themen in der Kirche und im Glaube, aber es betrifft ja auch alle, die überhaupt Social Media machen, zum Beispiel für eine Organisation. Du berätst ja auch in Organisationen. Das heißt, manchmal können die Themen recht trocken sein auf dem Papier. Ne? Also wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit, über Führungsverantwortung, keine Ahnung, es gibt ja. Vielleicht, da fallen dir vielleicht noch andere ein. Wie baust du Spannung auf, wenn du das Gefühl hast, ein Thema oder Leute das Gefühl haben, das ist erstmal trocken, das Thema? Wie berätst du die da oder wie machst du es selbst?
Das ist so eine ganz häufig so eine Grundsituation, in der die sich befinden. Und wenn die sagen, das Thema ist trocken, dann sind sie ja schon einen weiten Weg gegangen. Also so, das Thema ist trocken und ich kann es auch nur trocken erzählen. Das wäre dann vielleicht noch so der zweite Denkschritt. Ich brauche da mal irgendwie jemanden, der mir zeigt, wie man das anders machen kann. Also so, das ist häufig die Ausgangssituation für meine Workshops und Trainings, Coachings, wie auch immer. Ich habe eine Geschichte, ich glaube, sie ist gut oder ich möchte was erzählen, ich glaube, es ist gut, es ist spannend, aber in dem Moment, wo ich versuche, das zu erzählen, hören die Leute mir nicht so zu und sind nicht so begeistert und wollen mir möglicherweise auch nicht folgen, so in dieser Art zu denken oder auf diesem Weg. Und so kommen die Leute zu mir. Und wenn wir als Beispiel eine Strategie nehmen, können wir sagen, das passiert häufiger, nicht nur für größere Veranstalter, wenn ich sage, wobei das super ist, ja, das ist auf einen Termin hin zu denken. Ja, wir haben eine Mitarbeiterversammlung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, lass mal irgendwie so eine Zahl sagen, eine hohe Zahl, 1000 Leute sind da und wir wollen das gerne vorstellen, eine neue Strategie oder eine neue strategische Ausrichtung. Und wie machen wir das jetzt? Und ich höre den Leuten erstmal sehr lange zu, ist immer so. Ich höre denen immer nur zu. Ich mache eigentlich, sage ich, ganz wenig. Nur ich gucke mal, wie sie es mir so erzählen würden, so wie sie es bisher so machen, und guck mal und versuche da so Punkte zu finden, um das Ganze auf eine sehr authentische Art erzählender zu gestalten und damit auch einladender. Ich habe das zum Beispiel jetzt gemacht mit einer großen Krankenkasse, mit der Vorständin und dem Vorstandskollegen. Und da habe ich dann so gemerkt, dass möglicherweise eine Metapher absolut Sinn machen würde, um das Ganze zu erzählen und auch zu inszenieren, dass man sagt, wir haben 20 Minuten auf der Bühne, wir nehmen uns eine große übergeordnete Metapher und an der entlang erzählen wir das alles. So kann sich das jeder merken und auch auf Basis der Metapher zurückfragen. So, das passt ja gar nicht. Und da hatten wir so eine Wildwasserfahrt. Und dann haben die aber eigenständig rausgesucht, was Wildwasserfahrt bedeutet und was da so passiert und verschiedene Elemente von Wildwasserfahrt. Und da entlang haben die das erzählt. Und komplett inszeniert. Sind auch, glaube ich, mit dem Kanu auf die Bühne gegangen und so das ganze Programm, also so ein Regenhut und so. Die sind komplett im Bild gewesen, ne? Also fast wie gespielt. Aber dann natürlich trotzdem noch als Vorstände seriös. Aber so haben sie die Geschichte erzählt, entlang dieses Bildes alles einsortiert. Und dann hatte das den großen Vorteil, dass es nicht nur für den Führungskreis, vielleicht auch im weiteren Sinne, irgendwie gut nachvollziehbar sah, sondern wirklich für jeden, egal wo sie gearbeitet haben bei diesem Unternehmen, für alle war das sehr gut verständlich, weil die sich eben, weil die sagen konnten, ja, Wildwasserfahrt, klar, das kann ich mir vorstellen, ich bin auch schon mal irgendwie auf dem Wasser gewesen mit dem Boot und dann, aha. das und das, ja klar, muss man drüber nachdenken, muss man mal anhalten, mal irgendwie das Equipment tauschen oder Leute aufnehmen, wie auch immer. Dann gibt es ruhige Phasen und schnelle Stromschnellen und alles, das konnten die alles verstehen. Und sind aber auf diesem Grundgedanken gefolgt, dass eine Wildwasserfahrt in der Regel geht schon so in eine Richtung. Also du kannst ja nicht irgendwie gegen den Strom. Und das ist so diese gesamte Logik irgendwie der, es ging natürlich um Digitalisierung, solche Themen. Und das haben die ganz, ganz toll erzählt, glaube ich. Also wirklich, wirklich super.
Ich stelle mir vor, dass es bei Metaphern auch schon Fallstricke geben kann. Also jetzt hattet ihr eine super Vorbereitung offensichtlich und dann wahrscheinlich gehört das dazu, ne, wenn man sowas auswählt. Weil jetzt, es gibt ja auch so Shows, die das oft veräppeln, wenn Politiker falsche Metaphern benutzen und die spontan einsetzen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit Metaphern? Das war jetzt eine gute, aber vielleicht klappt es auch manchmal nicht so.
Nee, also hier ist die Idee, quasi so eine zentrale Metapher zu nehmen und diese Metapher dann zu übersetzen oder das Geschehen, das, was man hat, meinetwegen die Strategie, die Idee, die politische Linie, was auch immer, das politische Programm, in diese Metapher zu übersetzen und zwar Stück für Stück ganz genau. Und in diesem Prozess, das ist ein Übersetzungsprozess, als würde man etwas in eine andere Sprache übertragen. Also die Metapher ist ja eine andere Form, was zu sagen und das muss man machen. Und in diesem Prozess merkt man schon, geht das oder geht das nicht. Also relativ einfach. Und wenn man so, was ganz scheußlich ist, wenn man so Metaphern aneinander reiht, mal eine aus dem Sport nimmt, 2 Minuten später eine aus der Küche, 3 Minuten später irgendwie von mir, das geht total schief, weil so wie Politiker es gerne machen, erstmal, weil möglicherweise die Metaphern nicht stimmig sind und zweitens, weil mir das gar kein Gefühl gibt so für das Ganze. Also ich glaube, es ist besser, bei einer Metapher zu bleiben und die immer wieder
genau. Und die einmal durchgedacht zu
nutzen,
haben, ne?
Ja, um vielleicht für ein Thema so, genau.
Was ist deine Erfahrung? Was hindert denn Menschen am meisten daran, gute Geschichten zu erzählen?
Vielleicht also im Business jetzt, wenn wir es auf Business einschränken mögen, dann würde ich sagen, dann ist es eher so dieser Glaube, der in Deutschland immer noch sehr weit verbreitet ist, dass man die Sachen irgendwie sachlich präsentieren soll, sachlich erzählen, sachlich vermitteln. Und sachlich heißt oft dann Zahlen, Daten, Fakten. Und dass man auf dieser Schiene, dass wir auf dieser Schiene auch ausgebildet werden und so. Und jetzt so langsam merken, oh Moment, könnten wir vielleicht auch anders machen. Aber es ist immer noch, insbesondere in technischen Berufen, sind immer noch ganz schön starke Widerstände dort. Wohingegen in der amerikanischen Kultur das ganz anders aussieht. Also wenn Sam Altman oder Mira Murati oder so, sagen wir so aus der KI-Szene, die Leute, wenn die reden, dann reden die total klar. Absolut klar. Haben ganz einfache Metaphern, Bildern, Geschichten dazu, die kann jeder verstehen. Erstaunlicherweise haben somit das schwierigste Thema, das so aktuell so uns beschäftigen könnte, also rein so vom Verständnis schwierig, ne? So vom Zugang, und die erzählen das super.
Die sind also da ganz anders trainiert, ne? Wenn du diese Widerstände spürst in der Beratung, wie machst du denn klar, was der Unterschied ist zwischen guten und schlechten Geschichten?
Das machen sich die Leute in der Regel gegenseitig selber klar, indem sie einfach immer in Arbeitsgruppen, also bei mir, ich baue ja im Grunde einen Parcours auf, zum Beispiel im Training baue ich einen Parcours auf und dann sind dann, ich sag mal, 6 Übungen oder 7, je nachdem, wie lang das geht und wie groß die Gruppe ist. So. Es gibt also so eine Reihe von Übungen und die nehmen dann immer so ein bisschen an Komplexität zu. Ja, mal zum Beispiel sind es Metaphern, mal geht es auch darum, aber eine Geschichte zu erzählen, die dramaturgisch gedacht ist oder ein Thema zu präsentieren nach einer dramaturgischen Logik und nicht nur nach einer, sagen wir mal, Datenlogik, so, ja, wie man es normal erzählen würde und sagen, wie mischen wir das jetzt? Und das machen die Leute. Natürlich gelingt es nicht jedem oder jeder auf Anhieb gut, ist völlig logisch. Ne? Das ist also, das kann ja gar nicht sein, aber einige schaffen das immer und die überzeugen dann die anderen, ganz einfach. Ich sehe das. Wir sitzen zusammen, meinetwegen, wir sind Teil einer Gruppe, Lilith und Thomas, und Thomas geht es völlig schief und bei Lilith irgendwie sehen die, oh ja, okay, so, ja, hab's kapiert, super. Alle freuen sich, alle sagen, es ist genial. Das ist besser. Die Leute zeigen sich das gegenseitig. Also wenn ich das vormache, dann glauben sie mir das, sagen, ja, der hat das auch geübt und irgendwie, der macht das ja auch schon ein paar Tage. Aber wenn aus ihrer Runde Leute das machen, die es in dem Moment erst den Ball auch zum gleichen Zeitpunkt, wie sie aufgefangen haben und sagen, 20 Minuten später haben sie das daraus gemacht, können sie schon jonglieren. Sagen, oh Mensch, das ist irre. Scheint ja wirklich so zu sein, dass man es lernen kann. Es bringt sehr viel, das merken die an der Reaktion der Gruppe. Und fertig. Das ergibt sich automatisch schon selber durch das Programm.
Mhm. Als du es gerade beschrieben hast mit der Methode, du hast ja so mit der Hand so eine Bewegung gemacht, so eine wellenförmige, ne? Gibt es so Erzählstrukturen, die du gerne nutzt, weil sie gut funktionieren? wenn du Leuten sowas beibringst?
Auf jeden Fall. Also es gibt einige Erzählstrukturen, um vielleicht mal, ich sag mal jetzt drei, vier, es gibt eine Menge. Viele davon nutze ich nicht, weil die meiner Meinung nach, die sind irgendwie überholt und die machen für mich auch keinen Sinn. Und die lassen sich auch nicht gut lehren und die lassen sich auch nicht lässig bedienen. So. Was extrem lässig ist als Erzählstruktur, ist eben eine Metapher im eben genannten Sinne. So, da kann ich anhand der Metapher alles erklären. Das ist wirklich ganz toll. Insbesondere bei komplexeren Themen, die ich an Leute vermitteln muss, die eben nicht so in, oder möchte, die nicht so im Thema sind. Ne? Das ist dann natürlich extrem nützlich. Das Zweite, ich mache mal den Golden Circle, der ist total simpel. Der stellt noch drei Fragen, why, how, what. Und da in dieser Struktur kann ich auch eine Rede aufbauen. Ne? Also was machen wir eigentlich, was will ich euch eigentlich erzählen, wozu machen wir das und wie gehen wir dabei vor? Eine super Struktur, die klingt voll sachlich, ist aber eine mega gute Erzählstruktur, der jeder folgen kann und sagen, gut, das mag dann nicht so emotional sein, aber muss ja gar nicht immer. Ist auf jeden Fall eine einfache, klare Struktur. Und ich kann die Dinge, ich finde, man sollte ja auch darauf vorbereitet sein, zum Beispiel beim Mittagessen jemanden zu treffen, irgendwie Mittagspause. Ich treffe jemanden, den ich gerne mitnehmen möchte oder erzählen möchte von meiner Idee oder Konzept. Und dann habe ich nichts an Präsentation, gar nichts. Also ich kann es so ganz einfach erzählen, entlang von drei Begriffen. Das klappt auch super. Das nächste ist, und das wird, du hast es vorhin genannt, ist dieses Beispiel, wenn ich Menschen mitnehmen möchte, in so einem größeren Raum, auch in so einem politischen Raum oder allgemein in so einer Leadership-Funktion, da ist diese Verbindung aus diesen drei Stories sehr, sehr stark. Das ganze Framework nennt sich Public Narrative, das ist von Marshall Gans, der lehrt das in Harvard an der Universität. Und der hat das aber lange, lange Zeit in der Praxis, in Bürgerbewegungen geübt. Und diese Public Narrative sagt, im Grunde drei Geschichten sollst du erzählen. Die Story of Self, Story of Us, Story of Now. Und du beginnst in der Regel bei dir und erzählst deine Verbindung zum Thema, zur Sache. Und dann die Gruppe. Was hat die Gruppe eigentlich damit zu tun? Und das Dritte, was sollen wir jetzt eigentlich machen, jetzt in diesem Moment? Und das hört sich auch total simpel an. Ich habe das ein halbes Jahr bei dem gemacht. Also ich kann nur sagen, das war nicht so simpel. Er hat uns auch nie richtig viel Zeit gegeben. Immer nur so ein paar Minuten, um irgendwie die neue Evolutionsstufe seiner Story of Self as Now zu entwickeln. Aber das ist wirklich, um das richtig gut zu machen, braucht es schon Aufwand und Training. Ist aber eigentlich erstmal ein ganz einfaches Schema. Und das kann man zum Beispiel bei Barack Obama lernen oder bei seiner Frau Michelle oder so bei anderen Leuten, ne? Bei Politikerinnen und Politikern, man kann sich das einfach anschauen und sagen, ah, guck mal, so machen die das. Super. Guck jetzt, wie ich das sozusagen auf meine Welt übertrage. Das ist auch so ein Schema. Und das Schema, das ich gerne am allerliebsten verwende, hat einfach zwei Achsen. Also eine Hochachse und eine Querachse. Sieht aus wie so ein Diagramm. Auf der einen läuft die Zeit waagerecht und hochkant läuft die, ich nenne es mal emotionale Achse immer. Es sind gar nicht so richtig Emotionen, sondern eine Werteachse. Und in diesem Schema, da entsteht dann so eine Fieberkurve. Ne? Man könnte das nennen, emotionale Fieberkurve vielleicht. Und ich sage, ich schreibe zwei Werte dran, irgendwie Glück und Glück an die Achsen, das Positive nach oben, das Negative nach unten. Also Werte werden beim Storytelling immer aufgefaltet. Das muss man vielleicht zuerst sagen. Werte denken wir immer als Paare. Wenn ich irgendwas sage, Frieden, muss ich Krieg mitdenken. So. Wenn ich Glück denke, Unglück, allein, dann allein sein, in der Gruppe sein, diese Sachen werden immer so gegenübergestellt. Und die Geschichte ist dann eine Bewegung zwischen diesen Extremen so. Nur dann ist sie spannend. Gewinnen, verlieren könnte auch sowas sein. Und die Geschichte wird dann wie so eine Kurve gezeichnet. Im Grunde lässt sie sich malen. Das ist das Coole auch für die Leute. Die können die Geschichte einfach aufmalen und beginnen, so eine Kurve selber zu malen. Ich male da ein paar Kurven vor und zeige das anhand von Vorträgen. Und im Grunde, wenn man jetzt sagt, das Geheimnis dahinter ist folgendes, ich denke, Vortrag, eine Präsentation, ein Gespräch oder so wie Musik. Letztlich denke ich das wie eine Komposition, das ist nichts anderes. Ein Rhythmus, den kann ich klatschen. Es hat irgendwie eine Logik, es hat irgendwie, sagen wir so, eine musikalische Logik. Es hat Refrains, es hat einen Anfang und ein Ende. Ich kann mir das vorstellen wie Musik, wie ein gutes Musikstück, wie ein Schlager. So. Und das mache ich jetzt mal. Es ist nichts anderes. Und das machen die Leute dann. Und das ist wirklich, es ist erstaunlich, wie gut diese emotionale Fieberkurve, wie gut und schnell die sich lernen lässt oder mithilfe dieses Tools sich das Wesen quasi guter, wirkungsvoller Geschichten, die eben mit Fakten aber verbunden werden. Nicht nur ausgedachte Geschichten, irgendwas, Fiktion oder so, sondern im Business, wie das funktioniert. Das ist echt toll.
Von der Schlagermusik etwas über gute Geschichten lernen.
Ja.
Ja, das ist der Titel. Oha. Was sollte denn jeder lernen, um Inhalte nicht nur zu präsentieren, sondern auch erlebbar zu machen? Weil jetzt haben wir über die Strukturen gesprochen, über Erzählstrukturen. Du hast das Buch Tell Me geschrieben, wo das auch alles drin ist, ne? Deine Beispiele auch. Zum Beispiel, du hast gerade gesagt, das ist gar nicht so trivial. Also Marshall Ganz mit diesen drei Strukturen, diese Stories, das dann umzusetzen. Mhm. Ich finde auch Simon Sinek's Golden Circle, wenn du das einmal durchdeklinierst, ich finde das auch gar nicht so trivial. Das hört sich erstmal einfach an. Aber dann die richtige Antwort auf diese Frage zu geben, was gehört denn da rein? Es ist schon eine Herausforderung. Wenn wir das jetzt gemeistert haben, dann hast du das Buch Talk geschrieben. Meistens müssen wir es ja auch präsentieren. Für Social Media gilt das ja auch. Wir schreiben da ja oft nicht nur Texte, sondern Leute nehmen ja auch Videos auf oder Menschen machen Podcasts. Wie kann man Inhalte gut und erlebbar präsentieren? Was sind da so einfache Kniffe vielleicht erstmal, die sich vielleicht auch erstmal einfach anhören, so wie Ganz und Sinek?
Ja, da wird es interessant. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn wir jetzt nehmen wir Social Media, also wenn ich ein kurzes Video drehe und etwas erzähle, dann ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach, dass ich bei mir selber bin. Also nicht versuche, irgendjemand zu sein, der ich nicht bin. Das klingt jetzt auch wieder wie so ein leichter, billiger Tipp, ist aber gar nicht so leicht. Denn ich kann das zum Beispiel gut lernen, indem ich mich verstelle. Ne? Indem ich einfach mal sage, ah, jetzt rede ich mal wie Trump, jetzt rede ich mal wie der, jetzt rede ich mal wie der. Und daran, wie ein Schauspieler, kriege ich vielleicht ein besseres Gefühl, was mich ausmacht. Also das halte ich für extrem wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, wenn immer ein Spiegel da ist, also eine Person, die mir sagt, wenn du einen Tick langsamer reden würdest, dann könnte ich dir noch besser folgen. Oder wenn du einen Tick schneller reden würdest, dann würde ich nicht so zur Müdigkeit neigen. Je nachdem. Also, oder idealerweise, wenn du mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller redest, je nachdem, worum es gerade geht, das würde auch Sinn machen. Dann wäre das Ganze, wären wir wieder beim Schlager, ne? Dann wäre es wieder so ein bisschen musikalisch und das Tempo variieren und solche Dinge. Und die kann man, glaube ich, extrem gut lernen, indem man Menschen hat, denen man vertraut, die einem Feedback geben. Weil wenn man selber sich ein Video von sich selber anguckt, dann ist es ja häufig so, das findet man eigentlich notwendig gut.
Nee, also so das ist das Scham- und Schuldthema von vorhin wieder, ne?
Ja, ne, da ist man so ein bisschen, du lieber Himmel, was ist das jetzt? Aber ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man sich so ein bisschen so mit sich selber wohlfühlt und da so eine Tonlage gefunden hat und so eine Haltung generell, der man sich einfach gut fühlt. Und dann kann man die Sachen auch gut erzählen. Das ist ja, wenn wir jetzt sagen, wir von der Bühne lernen, ich glaube, auf der Bühne ist ja nicht das Entscheidende, dass man sieht ja nicht, man muss nicht der tollste Redner sein und die besten Gesten haben und am besten studiert haben, wie man sich auf so einer großen Bühne verhält. Das zeigen ja zum Beispiel auch die TED-Talks sehr, sehr gut. Da gehen Leute hin, die brennen für ein Thema, die finden das Thema wichtig, die wissen was über das Thema, was das Publikum nicht weiß und möchten das gerne teilen. Dafür ist es dem Publikum wirklich völlig egal, ob diese Person wirklich perfekt ist auf dieser Bühne oder es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass es irgendwie klar, gut verständlich ist und idealerweise natürlich auch erzählende Momente hat. Irgendwie das Ganze mehr so im Erzählfaden folgt und nicht so, hier sind die Fakten, hat Spaß. Aber ansonsten bei allem irgendwie immer zu versuchen, bei sich zu bleiben. Das ist elementar und nicht versuchen, jemand anders zu sein. Ich glaube, das ist in Social Media ein großes Thema, irgendwie zu versuchen, jemand anders zu sein. Und insofern kann ich davon nur abraten. Ich glaube, die Menschen honorieren das extrem. Auf der Bühne ganz besonders, wenn sie so sehen, ah ja, das kann jetzt auch irgendwie schief gehen. Das ist nicht so sein Ding oder ihr Ding oder so. Das ist für die auch ungewohnt. Und dann sind sie aber, wenn so sie dich sympathisch finden und merken, ah, das ist ja toll, die traut sich jetzt was ich mich nicht getraut hätte. Und so ist ja Social Media auch. Und ich glaube, diese Echtheit wäre für mich Authentizität oder diese Ruhe bei sich selber. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, ja, der auf Social Media gut täte. Mehr. Mhm. Das gelingt ja nicht häufig, sondern da ist ja Verstellung fast das oberste Prinzip. Möchte man manchmal glauben. Das finde ich nicht so gut.
Ich habe mir, gerade lese ich dein Buch Talk und ich habe mir markiert, dass den Satz oder die Formulierung, den Fingerabdruck der Seele, das ist die Stimme. den zu finden. Ich habe mir diese Frage ja noch nie gestellt und du hast es von einem, wie hieß er doch, jetzt habe ich vergessen den Namen, aber da sagst du, der hat sich so einen Sprechtrainer, der verschiedene Fragen stellt, zum Beispiel, mit was für einem Wort kann man meine Stimme beschreiben oder was für eine Farbe hat meine Stimme? Also welche Farbe würde ich ihr geben? Das fand ich sehr interessant, also weil das hat ja auch was damit zu tun, wer bin ich eigentlich und wie bewusst bin ich mir, wer ich bin. Jetzt gibt es eine Herausforderung, dass Menschen ja nicht immer nur für sich selbst sprechen und auch vielleicht gar nicht immer nur über ihre absoluten Leidenschaftsthemen und Überzeugungen. Das würde zum Beispiel passieren, wenn wir für eine Organisation sprechen, mit der wir uns ja hoffentlich auch verbunden fühlen, wenn wir schon für sie sprechen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch in Kirche und Diakonie ja oft, dass Menschen dann für diese Marke sprechen, auch in den sozialen Medien. Wie verändert sich denn Storytelling oder verändert sich es gar nicht? Aber was würdest du sagen, wenn wir nicht für uns selbst, sondern für eine Organisation oder eine Marke sprechen?
Idealerweise gibt es da ja eine Verbindung. Und idealerweise ist die auf einer tieferen Ebene als: Ich brauche jemanden, der mir einen Paycheck gibt jeden Monat, und du brauchst jemanden, der diese blöde Arbeit macht, fertig, sondern
Ja.
vielleicht auch auf so einer Werteebene. Also, wir haben so ähnliche Vorstellungen von der Welt, vielleicht auch ähnliche Zielvorstellungen irgendwie von der Sinnhaftigkeit des Unternehmens oder so dem Zweck, dem Nutzen. Dann kann man das wieder super mit der eigenen Person auch und mit der eigenen Biografie verbinden. Sowas fände ich wichtig. Wenn es mir, andersrum ist auch eine schöne Probe, wenn ich mich arg verstellen muss, um für ein Unternehmen zu sprechen, an dem ich tätig bin, dann sag ich mal, könnte ich vielleicht mal die Frage stellen, bin ich da noch richtig geparkt, ja?
Ja, sehe ich auch so. Gute Frage, ja, danke. Also Authentizität und aus dem Herzen sprechen, auch wenn ich für eine Marke oder Organisation spreche. Und wenn ich es nicht kann, dann vielleicht was anderes suchen.
Das ist eigentlich ein durchgehendes Thema, und das habe ich so als Schlüsselthema für mich zumindest erkannt. Und ich glaube, das ist in Talk auch so, dass was sich durch alles zieht, weil es so viele Bücher gibt oder so. Ich habe selber ja viele solcher Trainings machen dürfen während meiner Chefredakteurs- oder nachher Managerzeit. Das ist ja Wahnsinn, dass sie dir zeigen, was so mit denen, mach dies, mach das, mach jenes, und dann stehe so. Und genau, und das war mir irgendwie, ja, das klang so ein bisschen wie so falsch, also völlig falscher Ansatz. Hat mir nicht gefallen.
Was klang
Hat
falsch
mir
für
gar nicht
dich?
gefallen. Es klang falsch für mich, dass wir alle 10 Leute, alle müssen irgendwie das Gleiche machen. Ich weiß, das kann ja nicht richtig sein. Was soll denn der Quatsch? Also, was uns interessant macht, ist doch gerade die Differenz auch. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, so anzufangen auch nur. Und darin zeigt sich doch auch irgendwie, ob ich glaubhaft mit einer Sache verbunden bin oder nicht. Das letztlich geht es für mich im Storytelling doch darum, wenn ich eine Geschichte erzähle, die echt ist, die was mit mir zu tun hat, dann kann ich doch Dinge in Menschen berühren, die auf einer ganz anderen Ebene sind, als wir reden jetzt mal hier über ein paar Fakten. Plötzlich spreche ich über Werte, und Werte zum Beispiel, meiner Meinung nach, lassen sich, das wird ja in Unternehmen häufig gemacht, die lassen sich natürlich leicht an die Wand schreiben oder auf irgendwelche Folien oder auf Websites oder so, aber die sind ja nichts wert. Also da kann jeder hinschreiben. Die bedeuten ja nichts. Also wir haben Team Spirit, und was weiß ich, der Kunde steht an erster Stelle. Man ist sich dafür keine Blödheit zu schade. Aber das hat ja alles überhaupt keinen Nutzen. Also das ist sozusagen, man braucht das in dem Moment, wo man das hinschreibt, müsste man doch eigentlich schon wissen, schwierig, schwierig. Und das, was man zum Beispiel bei diesem Marshall Gans oder Gans, wie Deutsche sagen, lernt, ist, dass Werte, die sind so das, was unter diesen drei Geschichten liegt. Wenn ich was von mir erzähle, dann kommen diese Werte zum Vorschein. Wenn ich das mit dem Unternehmen verbinde, dann kommen auch die Werte vom Unternehmen zu oder der Gruppe verbinde zum Vorschein, und idealerweise kriegen die zusammen. Und dadurch ergibt sich irgendwie wie so eine magische Verbindung zwischen Menschen. Und dafür brauche ich die Geschichten, weil die Geschichten diese Werte in Handlungen auflösen und erzählen von etwas, das mir zugestoßen ist. Idealerweise die Handlung selber, die zeigt meine Werte. Also Werte zeigen sich ja nur in Aktion. Wenn ich herausgefordert bin, was tut sie, was tut er? Und darin zeigen sich die Werte, in nichts anderem. Und wenn ich davon erzähle, so darum geht es eigentlich. Und das ist die Magie des Erzählens in diesem Kontext von Leadership im weitesten Sinne, finde ich.
Ja,
Kann man das nachvollziehen? Also,
total. Ich habe gerade gedacht, das ist extrem wichtig, auch in so einer Zeit, wo für viele so Gewissheiten ein bisschen erodieren, also wo Menschen nicht mehr so stark an das Gelingen unserer Demokratie glauben, zum Beispiel auch. Und ich hatte gerade, als du das gesagt hast, mehrere, ganz viele Gedanken, zum Beispiel den, dass in Unternehmen vielleicht gar nicht jeder das da mitgenommen werden muss. Es gibt zum Beispiel, wenn ich das sage, weil ich bin ganz stark von meiner inneren Motivation getrieben, etwas zu tun. Und dann sagen manchmal Bekannte zu mir, na ja, ne, aber manche Leute wollen vielleicht einfach nur ihr Geld verdienen. Und jetzt gerade, als du geredet hast, habe ich gedacht, es ist ja auch für Politiker so, wenn die müssen ja auch ein ganzes Volk, eine ganze Nation hinter eine Idee bringen. Also ne, da, sonst hätten wir ja keine gemeinsamen Staaten, sonst hätten wir keine gemeinsamen Regeln. Wenn die Leute nicht daran glauben, dann hören sie auch irgendwann auf, dafür sich einzusetzen. Und eigentlich müsste das für Unternehmen auch gelten, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie bewusst ist es denn Menschen in Unternehmen und wie einfach ist es oder wie schwer ist es, sowas, so eine gemeinsame Geschichte auch zu erzählen. Da gibt es sicherlich auch Widerstände, weil es ja wahrscheinlich auch Leute gibt, die sagen, naja, die werden halt bezahlt und dann sollen die halt arbeiten. So, also das waren jetzt meine gesammelten Gedanken.
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, natürlich. Es gibt immer Leute, die sagen, oh, ich bin hier, um das Geld zu verdienen und so, das, den Rest brauche ich irgendwie nicht. Also ich bin jetzt nicht so maximal stark verbunden emotional mit der ganzen Sache. Und dann ist es irgendwie, und wenn ich abends nach Hause gehe, dann, oder mittags, wann auch immer ich gehe, dann ist das hier durch und bis zum nächsten Morgen vergesse ich das Thema. Aber ich würde sagen, es sind die wenigsten. Es sind die wenigsten, genau wie die wenigsten Menschen sagen können, irgendwie, ja, ich vergesse jetzt einfach mal diesen, also politisch gesehen, ich vergesse jetzt mal diesen Staat hier und so weiter und ich bin dann nur Bürger, wenn ich zur Wahl gehe und so weiter. Das ist man ja irgendwie nicht. Und ich meine, man redet dann ja trotzdem, also ich sag mal, so ein Job, das sind, selbst wenn man nicht so viel arbeitet, vielleicht 20 Stunden oder so, das sind 20 Stunden meines Lebens, dann muss ich hin und zurück. Vielleicht, wenn es keine Online-Tätigkeit ist, das ist ja schon eine Zeit und die prägt mich ja. Die Menschen, die da sind, wie sind die denn unterwegs? Welchen Spirit haben die denn und so? Macht das Spaß, sie zu treffen oder nerven die mich? Oder so, reden wir eigentlich über positive Themen oder reden wir nur über irgendwie so Zeug, das uns ärgert? Bringen wir die Dinge eigentlich voran hier im Unternehmen oder ist es das Gefühl, dass irgendwie wir immer nur auf der Stelle treten? All das macht ja was mit den Leuten, würde ich sagen. Wenn die Geschichte so ist, wenn man zumindest mein Empfinden sagen, ach, irgendwie, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre, da gehe ich gerne hin, die Leute sind offen und die haben auch einen Sinn dafür, wenn ich nicht reden will, lassen mich auch in Ruhe. Und das Ganze bewegt sich insgesamt in eine gute Richtung. Natürlich gibt es immer mal Schwierigkeiten, aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg und das finde ich spannend. Und ja, und die Zeit, die ich hier verbringe, ist jetzt irgendwie nicht total für einen Hasen oder so. Das finde ich irgendwie, das wäre doch eigentlich toll. Und ich habe mal mit dem Personalchef von Microsoft ein langes Gespräch gehabt, so ein Wochenende, und da haben wir viel Zeit zusammen verbracht. Und da habe ich ihn gefragt, was ist für dich so das Allerwichtigste, wenn du so über HR nachdenkst? Was ist so in diesem Personalthema das Wichtigste? Und dann hat er gesagt, welche Geschichte erzählt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, wenn sie oder er nach Hause kommt, über die Arbeit? Welche Geschichte wird da erzählt? Und ich glaube, diese Frage sollte man sich ruhig stellen. Oder welche Geschichte erzählt Thomas, wenn er in Spanien ist oder über Deutschland? Also was ist das für eine Geschichte? Und darauf haben wir sehr, sehr, sehr viel Einfluss. Sehr, sehr viel Einfluss. Nur dürfen wir da nicht denken, den Leuten sagen zu müssen, so ist das, so ist die Welt, so ist die Welt, so ist die Welt. Wir müssen erst mal zuhören. Barack Obama hat seine Kampagne so begonnen, der hat ja mit diesem Marshall Gans zusammengearbeitet. Marshall hat das ja mit für ihn organisiert. Das waren ja Gespräche. Also die Leute kamen da hin und haben gesagt, ja, ich möchte dem Kandidaten helfen, freiwillig. Und was soll ich da sagen eigentlich, wenn ich da jetzt irgendwie an so einem Stand stehe und irgendwie die Wahlflagge da irgendwie schwenke? Das machen wir ganz anders hier, hieß es dann. Erzähl uns erstmal deine Geschichte. Wir wollen erstmal was über dich wissen. Wir wollen erstmal gucken, wer du bist. Dann gucken wir mal, wie das alles so zusammenkommt. Wir wollen was von dir lernen. Da waren die Leute ziemlich überrascht. Na du, das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz. Das kann man ja in Unternehmen genauso machen. Das kann man mit jedem machen. Ich kann durchs Unternehmen gehen, durch meine Abteilung gehen. Ich kann es jede Woche machen, wenn ich der Geschäftsführer bin. Die Leute fragen, wie geht's dir? Wie läuft's? Wie ist es so? Was bewegt dich gerade?
Ja, wenn du dann auch was damit machst. Ne? Ich war ja mal eine Zeit lang und bin es eigentlich auch immer noch, trotz mancher Umsetzungsschwierigkeiten auch sehr verliebt in agile Methoden, weil genau die eigentlich dieses Zuhören und Feedback ja implementieren. Also dieses Permanente, anders als in Hierarchien, wo Die obere Ebene hat immer Recht, also sonst würde die Hierarchie ja nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht immer Recht hätte. Und das ist ja bei den agilen Methoden geht es genau um dieses permanente Feedback einholen, also immer das Zuhören und Integrieren. Und dieser Moment, den braucht es dann ja auch. Also es reicht ja nicht zu sagen, na, wie geht's? Ah, mir geht's so schlecht. Na, dann gehe ich mal wieder. Ne? So. Also wenn damit dann nichts passiert, dann fühlen sich die Leute ja auch nicht ernst genommen. Gab es in Momente in deiner Laufbahn, bei denen eine gute Geschichte, eine Story, eine ganze Kampagne gerettet oder ruiniert hat?
Also an ruiniert kann ich mich nicht erinnern. Gerettet klingt ja so, als wäre das sonst schief gegangen. Also nee, glaube ich nicht. Ich glaube, weil wir, sag mal, die Dinge ein bisschen anders gedacht haben, weil die Story von Anfang an da war, so als Journalist. Und wir als Journalisten relativ, oder ich zumindest, relativ schnell begriffen habe, dass es keinen Sinn macht, wenn man erstmal irgendwie alles aufschreibt und Konzept und so weiter und nachher sagt, ja, was ist denn die Headline dafür? Was ist denn eigentlich so die Story? Und das ist irgendwie ein blödes Vorgehen. Insofern haben wir das eher mal umgedreht und hatten diesen Überraschungseffekt nicht. Wir müssen jetzt irgendwie noch eine gute Story erzählen, dass es ordentlich klingt und funktioniert, sondern die Story war von Anfang an irgendwie wesentlicher Bestandteil. Beim Ruinieren, das kann natürlich immer passieren, dass du dir was ausdenkst oder eine Geschichte überlegst und im Ganzen, klar. Aber das hat dann im Grunde nichts mit der Story zu tun, da war vielleicht die Idee auch Murks. Also das kann dann sein, dass das Ganze irgendwie nicht so gut war. Aber die Story ist sozusagen elementarer Inhalt, quasi so. Ich kann das nicht trennen, die Story von dem,
ja,
von dem, was gemacht wird.
Du hattest gerade vor ein paar Sätzen noch gesagt, dass wir mehr Einfluss nehmen können über Geschichten, als wir so denken, wenn es auch um Unternehmenswerte zum Beispiel geht. So habe ich das verstanden. Jetzt haben wir ganz am Anfang auch darüber gesprochen, ne, du lässt deinen Geschichten auch manchmal ihren Lauf und dann überraschen die dich. Ich glaube, man kann ja einen gewissen Teil planen, was die Geschichte ist, die man erzählen will, aber dann manchmal gewinnt sie auch so ein Eigenleben. Das würde ich jetzt für Unternehmen, glaube ich, auch sagen. Oder wie ist das? Also wie sehr können wir denn über Stories, über Geschichten Einfluss auf Veränderungen in Organisationen auch nehmen?
Also Veränderungen in Organisationen brauchen genauso Freiräume wie klare Richtlinien, so, ich sag mal beides. Und kommt darauf an, wie strikt oder wie offen man das Thema angeht. Aber wenn ich das offener angehe, dann höre ich mir doch auch von den Leuten die Geschichten an und gucke, wie sie dazu stehen und binde die mit ein. In zum Beispiel, wie du gesagt hast, in Prozessen, die agil ausgerichtet sind, in denen man irgendwie Schritt für Schritt sich bewegt und auch Schritt für Schritt gemeinsam lernt. Dann habe ich ja schon durch den Prozess, der ja auch irgendwie ein narrativer Prozess ist, habe ich ja schon sehr viel gewonnen und kann nicht so total in die Pampa fahren irgendwie. Das würde ich wichtig finden. Und wenn die Geschichte insgesamt gut ist, also meine Hypothese wäre ja immer, die wird besser, je mehr Leute sich daran beteiligen, aber irgendwann muss man auch einen Punkt machen. Also Microsoft zum Beispiel hat der größte Relaunch in der, ja, unserer Zeit, so Unternehmensneustart, den hat ja der Satya Nadella gemacht, als er vor einigen Jahren, ich glaube es ist 18 Jahre mittlerweile, der dritte CEO wurde von Microsoft. Die haben dann so wahnsinnig lange Phasen, in denen ein CEO das Unternehmen führt. Erst war es Bill Gates, ne, dann war es sein Kumpel und dann jetzt eben der Satya Nadella. Und der kommt aus dem technischen Bereich und der hat gesagt, er möchte gerne die Story des Unternehmens, die möchte er gerne den Purpose mit Purpose und Werten verbinden. Er möchte gerne sagen, ganz klar, was ist Microsoft? So, das ist das Entscheidende jetzt für alle Change-Prozesse, dass ich das erstmal sagen kann in einem Satz. Und diesen Satz kann jede Person, jeder, der im Unternehmen arbeitet, jede wiederholen. Und dafür ist er sozusagen in die Archive des Unternehmens eingestiegen und hat sich gefragt, wofür stand denn Microsoft ursprünglich, was sind denn unsere Werte, was sind unsere DNA und so weiter. Und dann hat er eben gesagt, dass wir ein Unternehmen sind, das jedem Kunden hilft, mehr zu erreichen. Ja? Darum geht es uns, ne? Wir machen jedem mehr zu erreichen. Ursprünglich war es ja ein PC auf jedem Schreibtisch, in jedem Haus und so diese Sachen. Und als das durch war, haben wir die Vision erfüllt. Das machen wir jetzt eigentlich. Und das ist so dieses mehr zu erreichen. Und dann erklärt er, wie man das macht. Und ich glaube, dann ist wichtig, im Dialog zu bleiben. Im größeren Team hat er das dann entwickelt und gesagt, so, was sind jetzt so 10 Grundprinzipien, dass wir uns das wirklich sehr gut vorstellen können. Wie operieren wir? Wie arbeiten wir? Was ist bedeutsam für uns? Welche Geschichten liegen dahinter? Das hat er gemacht und er hat gesagt, so typisch Microsoft, so, jetzt haben wir es nicht zu 100%, aber mindestens zu 85% und das ist jetzt gut genug. Punkt. Und da in dem Mode operieren wir jetzt. Und jetzt nehmen wir uns ganz viel Zeit, das zu kommunizieren. Das ist eine Wiederholung. Immer wieder Townhall-Meetings, du alle angeschlossen, live, zu Fragen, Antworten. Immer wieder, bis es irgendwie überall angesickert ist. Und dann hast du ein neues Unternehmen, das dauert. Viele unterschätzen ja auch die Zeit, das dauert einfach. Und dann ist die Geschichte da. Zack, aha, wir wollen jedem helfen, mehr zu erreichen. Was bedeutet das gerade für meine Aufgabe, für das, was ich hier tue? Was steht im Vordergrund? Cloud Computing, aha, jetzt KI. Das ist immer so ganz klar, was ist unser Thema eigentlich hier? Wobei wollen wir den Leuten helfen? Und was ist das große technologisch, das zentrale Thema, mit dem wir uns beschäftigen? Und da ganz einfach sein. Und diese Einfachheit macht sich dann bezahlt, sowohl die Kunden verstehen, wofür, was du da machst, als auch alle intern kapieren das. Und diese Kurve zu fahren, sozusagen das zu verändern, da muss man einfach sagen, wir haben einen echten Tanker und wir brauchen einfach, es dauert einfach ein bisschen. Wiederholung, 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 Leute anhören, die Geschichten sammeln und gucken, wie können wir das perfekt noch besser erzählen, noch besser, aber irgendwann auch gut genug sagen, so jetzt ist die Geschichte gut, das ist unsere Story, wir wollen jetzt nicht wie quasi wie so ein Romanautor, der immer wieder sich die Seiten vornehmen kann und immer wieder ändern und so weiter, das wollen wir nicht, wir müssen irgendwann noch mal arbeiten. Und ich glaube, wir haben das ziemlich gut gemacht. Also finde ich extrem gut geglückt.
Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch wieder für ein amerikanisches Unternehmen. Du hast auch vorhin gesagt, Amerikaner können oft auch besser die Geschichten erzählen. Wie nimmst du das denn wahr im deutschsprachigen Raum? Welchen Stellenwert solche Geschichten haben auch, also in Unternehmen?
Zunehmend hören. Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Die Geschichten, nicht unbedingt, dass die CEOs persönlich greifbar werden. Gibt Ausnahmen. Tim Höttges zum Beispiel von der Telekom. Der macht das, finde ich, ziemlich gut, also wirklich toll. Und die versuchen das immer im Rahmen einer Geschichte zu stellen, ihre Strategie, was auch immer. Also in der Regel arbeiten sie mit Metaphern. Also zum Beispiel das Schwungrad ist so eine Metapher der Telekom, fällt mir jetzt gerade so ein. Und dann erklären sie dieses Schwungrad, wie das arbeitet und so. Und dann kann man sich das so bildhaft vorstellen. Das spielt schon eine große Rolle. Mhm. Insbesondere bei Unternehmen, die es mit abstrakteren Dingen zu tun haben, die man nicht direkt anfassen kann und sehen und schmecken.
Würdest du sagen, es ist immer wichtig, eine gute Geschichte zu haben oder eine, die verbindet? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, da brauchen wir jetzt kein Storytelling?
Die Story ist ja immer da. Also ist ja egal. Die Story ist ja immer da, wir sind ja immer eine Geschichte. Also wir können ja nicht sagen, jetzt lass mal irgendwie das Narrativ weg oder die Geschichte. Rein logisch würde ich sagen, sie wäre da, ob wir sie erzählen oder nicht. Also wenn wir sie nicht erzählen, dann wissen wir nicht genau, vielleicht welche da ist. So, wir haben keine Ahnung, aber eine Geschichte ist zumindest bei jeder einzelnen Person schon eine Geschichte da. Man muss sich das ja irgendwie erklären und einbetten. Und dieser Prozess passiert ja auf jeden Fall.
Und so funktioniert auch unser Gehirn, ne?
Ja, also würde ich sagen, besser ist es, das zu erzählen. Man kann es ja auch ganz kurz machen. Und sollte es auch. Irgendwie, vielleicht kann man es nur in einem Satz sagen oder in zwei Sätzen. Worum geht's hier? Was ist wichtig? So wie der Refrain, wenn wir noch auf den Schlager zurückkommen, wie der Refrain, dass die Leute den auch wiederholen können und sagen, aha, darum geht's. Die Strophen kann ich dann selber konfigurieren, macht jeder für sich. Aber vielleicht singen wir zumindest einigen uns drauf, dass wir den gleichen Refrain singen oder einen ähnlichen.
Ah, ja.
Ich würde sagen, das kann man für Unternehmungen sehr vieler Art empfehlen.
Ja, das hört sich gut an. Also der Refrain zum Wiederholen für das Grundsätzliche und die Strophen, da liegt die Freiheit dazwischen für die eigenen Geschichten, die daraus entstehen so können. Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Das sind unsere Standardfragen am Schluss. Einmal eine ganz selbstbezogene. Was ist digitale Kirche?
Was ist digitale Kirche? Also für mich ist es eigentlich nichts, weil Kirche ist für mich ein Ort und eine Zeit. Das ist irgendwie, ich bin in einer Kirche. Also ich würde mich nicht als religiösen Menschen, und man könnte mich vielleicht in gewisser Weise als religiösen Menschen bezeichnen, aber ich bin in keiner Kirche oder so. Aber wenn ich eine Kirche betrete, dann ist die Kirche da. Und das kann eine kleine oder eine große Kirche sein oder eine Kapelle hier auf dem Land. So die Kirche ist dann da. Ist die Kirche digital vorhanden für mich? Natürlich nehme ich die Kirche noch mit, irgendwie diese Bilder. Eine digitale Kirche wäre, die Kirche ist für mich wie ein Kunstwerk, okay? Die hat irgendwie so diese ganze Aura der Kirche entsteht irgendwie durch dieses Sein an einem bestimmten Ort und kann ihn nicht verschieben und so. Und wenn ich das jetzt digitalisiere, dann ist diese Idee sozusagen, die ich im Kopf habe, die würde nicht so viel bringen, glaube ich, weil das Digitale das ja komplett auflöst. Was digitale Kirche dann sein kann, ist vielleicht eben mehr so digital, im besten Sinne Seelsorgehilfe in diesen Fragen. Das würde ich mir in Fragen, die vielleicht keine andere Institution so gut beantworten kann oder sich so gut damit beschäftigen wie die Kirche. Und das würde ich dann, wenn die Kirche mir hilft, digital zur Verfügung steht, mit mir spricht, das würde ich gut finden. Immer da.
Und dir auch zuhört.
Ja, und mir zuhört.
Dankeschön für deine ausführliche Antwort.
Das hat, hat lang,
dein, nein, überhaupt nicht. Da hat gerade dein ganzer Körper hat gearbeitet, dass du, nachdem du, als du nach einer Antwort gesucht hast, sehen die HörerInnen ja natürlich nicht, aber du hast erstmal im ganzen Raum geguckt, wo ist sie denn? Deswegen Dankeschön, dass du da so intensiv drüber nachgedacht hast. Die zweite Frage ist, wenn du eine Bühne hättest, über welches Thema würdest du vor wem sprechen wollen? Darfst du dir ganz frei aussuchen, Thema und
ganz
Publikum.
Frei. Ich könnte mir vorstellen, im Bundestag darüber zu sprechen, was es bedeutet, worin die Differenz liegt, ein Land mit und ohne Vision, Purpose, einen größeren Kontext, in dem es gedacht wird. Zwar wirklich nur das Land jetzt, also so Deutschland in dem Fall, einfach mal sagen, was ist eigentlich so die Idee davon? Weil ich glaube, dass das nicht so richtig greifbar ist. Und da singen auch nicht irgendwie, schaffen sie es noch nicht mal, den Refrain irgendwie gemeinsam zu singen. Und das finde ich sehr, sehr schade für uns alle. Ich glaube, dass ich darüber sprechen würde.
Im Gegenteil, da versucht einer einen Refrain zu machen, dann haut die andere Partei es kaputt, ne? Nee, so nicht. Vielleicht so. Nein, auch nicht.
Das ist schwierig. Und das lädt zu viel ab, finde ich so, bei Leuten, die sich eigentlich mit diesen, die keine Profis sind, ja, die so wie wir haben eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wir wollen eigentlich so, möchte eigentlich ein gutes Gefühl haben und dass die Sache läuft und möchte eigentlich wissen, in welcher Geschichte sind wir eigentlich gerade und ist das eigentlich eine, die ich gut finde und freue ich mich, irgendwie Teil dieser Geschichte zu sein oder nicht und das, darüber würde ich reden. Ja.
Ganz herzlichen Dank für all deine Antworten. Herzlichen Dank für all die Einblicke in dein Leidenschaftsthema Storytelling. Deine Bücher und alles, was du sonst machst, das finden die HörerInnen auf deiner Webseite strategisches-storytelling.de. Dort könnt ihr auch, wie ich schon gesagt habe, Thomas Newsletter abonnieren. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Thomas. Das war der Yeet Podcast. Bewertet uns sehr gerne, gebt uns Feedback, abonniert den Yeet Newsletter und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Darfst du auch gerne noch Tschüss sagen, wenn du magst.
Ja, tschüss. War eine Freude.
Ciao.